dann muss dieses Produkt gewisse Voraussetzungen erfüllen. Je nachdem, was es ist, müssen 60-100% aller Einzelteile in der Schweiz hergestellt werden oder aus der Schweiz kommen. Zum Beispiel bei Lebensmitteln ist es so, dass 80% aller Zutaten aus der Schweiz kommen müssen. Bei gewissen Milchprodukten sogar 100%. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, darf man nicht behaupten, es sei ein Schweizer Produkt. Das ist ein Qualitätsschutz, dass nicht irgendwo, irgendjemand auf der Welt ein billiges Messer für ein hochwertiges Schweizer Sackmesser verkaufen kann. Ein gewisses Maß an Schweiz muss also in so einem Produkt stecken, dass man es als Schweizer Produkt verkaufen darf. Jetzt, wie viel Glaube muss in einem Gläubigen stecken, damit er behaupten darf, dass er ein Kind Gottes ist? Oder mit anderen Worten, was ist ein untrügliches Zeichen, um sicher zu sein, dass jemand gerettet ist, dass er das ewige Leben hat? Kann man das überhaupt wissen? Gibt es so etwas wie Heilsgewissheit? Ich lese den Predigttext aus 1. Johannes 2, 1 bis 6. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. In diesem Vers 3 steht also, und daran merken wir, dass wir ihn kennen. Wen meint da Johannes? Wen sollten wir kennen? Johannes schreibt da von Jesus, den er in den ersten Versen als den vorstellt, der sich für uns bei Gott im Himmel einsetzt und uns die Sünden vergeben kann. Und er sagt gleich noch, woran wir merken, dass wir Jesus kennen. Jesus kennen im Sinn von an Jesus glauben. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Also Johannes meint also, wir könnten sicher sein, dass wir Jesus kennen, dass wir an Jesus glauben, wenn wir seine Gebote einhalten. Aber kann das sein? Ist das nicht etwas, das doch ins Alte Testament gehört, das heute nicht mehr gültig ist? Im Alten Testament hat Gott vom Volk Israel verlangt, dass es alle 600 Gebote und Gesetze einhalten muss, das er dem Volke gegeben hat. Aber Jesus hat uns doch genau davon befreit. Er ist zu uns in die Welt gekommen und hat für uns das ganze Gesetz eingehalten, erfüllt, weil er weiß, dass es keinem Menschen gelingt, das ganze Gebot und alle diese Gesetze einzuhalten. Genau für alle Verstöße gegen alle diese Gebote, für die ganze Schuld der ganzen Menschheit ist ja Jesus diesen fürchterlichen Tod gestorben. Er hat sein Leben hergegeben, damit wir Frieden mit Gott haben. Das Einzige, das doch von uns verlangt ist, ist der Glaube, dass Jesus durch seinen Tod unsere ganze Schuld vor Gott weggenommen hat. Und darum schreibt doch auch Paulus im Galaterbrief, Galater 2, Vers 16, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Hier steht es ganz deutlich, nicht das Einhalten des Gesetzes entscheidet darüber, ob wir gerettet sind oder nicht, sondern allein der Glaube rettet uns aus der Verlorenheit. Wieso holt dann Johannes jetzt diese Gebote wieder hervor? Johannes ist ja auch 3 Jahre lang mit Jesus umhergezogen. Er sollte das doch besser wissen. Wenn Johannes von den Geboten spricht, dann meint er nicht in erster Linie die 10 Gebote und das übrige ganze Gesetz. Wenn Johannes von den Geboten spricht, dann meint er alles, was Jesus in diesen 3 Jahren seinen Jüngern vorgelebt hat, sie gelehrt hat und ihnen beigebracht hat. Von diesen Geboten spricht er. Und dazu gehören unter anderem 2 markante Aussagen oder Gebote, die Jesus seinen Jüngern gemacht hat und damit auch uns. Und die eine Aussage, das eine Gebot, finden wir in den Abschiedsreden von Johannes. Und dort gibt Jesus seinen Jüngern doch ganz wichtige Informationen weiter für diese Zeit, wenn er bereits in den Himmel zurückgekehrt ist und seine Jünger allein auf der Erde zurücklässt. Im Johannes 13, 34 und 35 sagt Jesus da zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus fordert in diesem neuen Gebot, dass die Jünger liebevoll miteinander umgehen sollen. Und zwar mit so viel Liebe, dass diese Liebe ein Kennzeichen aller Gläubigen werden soll. Das ist das eine Gebot, die eine Aussage. Es kommt noch eine zweite. Jemand, der die alttestamentlichen Schriften ganz genau studiert hat, also ein Schriftgelehrter, ist einmal zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt, welches das wichtigste, das höchste Gebot sei. Und Jesus hat geantwortet in Matthäus 22, 37 bis 39, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier geht es um die Liebe. Und erst noch um eine vollumfassende Liebe, die uns Menschen eigentlich völlig überfordert. Und dann im nächsten Vers, im Vers 40, steht noch, was Jesus zusätzlich noch zu diesem höchsten und wichtigsten Gebot gesagt hat. Vers 40, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und damit sind wir wieder beim Gesetz angekommen. Jesus sagt mit anderen Worten, wem es gelingen sollte, dieses Liebesgebot zu erfüllen, der erfüllt gleichzeitig das ganze Gesetz. Gehen wir wieder zurück zum Predigttext, zum Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Vers 4 sagt eigentlich genau das Gleiche aus wie Vers 3, nur umgekehrt und etwas deutlicher und vor allem viel schärfer. Ja, warum geht es denn Johannes wirklich? Es kann doch nicht sein, dass er uns wieder zur Gesetzlichkeit überreden möchte. Wir haben ja gerade vorher gesehen, nicht das Einhalten der Gesetze bringt uns die Rettung, sondern allein der Glaube an Jesus. Im Kern dieser Verse in unserem Predigttext steht das Erkennen von Jesus und das Erkennen von all dem, was er für uns und die ganze Menschheit gemacht hat. Jesus, der Sohn Gottes. Man könnte ohne weiteres auch sagen, Gott selber hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen und ist zu uns auf diese sündige, verdorbene Welt herabgekommen. Und Jesus hat ganz genau gewusst, worauf er sich einhält. Er hat gewusst, dass sein Leben auf diesem Planeten mit Leiden verbunden ist. Er hat gewusst, dass er am Ende seines irdischen Lebens von seinen eigenen Geschöpfen abgelehnt, verachtet, gehasst und am Schluss sogar umgebracht wird. Und Jesus hat das trotzdem getan. Er hat das auf sich genommen. Und da kann man sich schon fragen, was hat ihn dazu angetrieben? Es ist sein unendlich großer Liebeswille. Die Liebe zu uns Menschen ist so unendlich groß, dass wir Menschen das kaum erfassen können. Aber wenn ich Jesus erkannt habe, dann erkenne ich auch immer besser diesen Liebeswillen von Jesus. Und das ist etwas, das mich nicht kalt lassen kann. Wenn ich die Liebe erfahren habe, indem ich durch Jesus meinen ganzen Schuldenberg vor Gott losgeworden bin, dann muss ich doch darauf reagieren. So ein Liebesbeweis ruft nach einer Reaktion in mir. Diese Liebe von Jesus zieht mich förmlich in seine Gemeinschaft. Da habe ich das Bedürfnis, mein ganzes Leben auf ihn auszurichten. Und dann nehme ich auch seine Gebote ernst, die er den Jüngern, damit auch uns, gegeben hat. Und wenn wir diese Gebote näher anschauen, die Jesus weitergegeben hat, dann sehen wir, dass es immer nur um eines gegangen ist, um das Gebot der Liebe. Ich lese nochmals Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Kennen von Jesus, das ist mehr als Kopfwissen. Ich kann noch so viel über das Leben von Jesus kennen und ihn trotzdem nicht richtig kennen. Meine Frau und ich waren im letzten Juni in Israel und da hatten wir einen einheimischen Führer. Er ist ein Jude. Und was der alles gewusst hat über das Leben von Jesus, jedes Detail, und hat uns immer gleich sagen können, wo das in der Bibel steht. Aber er hat Jesus nicht als seinen Messias erkannt. Er weiß alles über ihn, aber kennt ihn trotzdem nicht. Und das ist tragisch. Jesus richtig kennen, kommt aus dem Zusammenleben mit ihm, aus der Gemeinschaft. Wenn ich mit Jesus den Alltag verbringe, dann kann ich ihn richtig kennenlernen. Wenn ich mein Leben mit ihm teile und wenn ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Mit Jesus haben wir nicht einen Gott, der irgendwo für sich alleine weit weg im Himmel wohnt, sondern er ist uns durch den Heiligen Geist so nahe, dass er selber sagt, er lebe in uns und wir in ihm, wenn wir bekehrt sind. Die eifrigsten, größten und treuesten Verehrer eines Fußballstars sind vermutlich so die 4- bis 8-Jährigen. In diesem Alter trauen sie Ronaldo, Messi, Neymar, Jan Sommer und wie diese alle heißen, alles zu. Hemmungslos laufen sie dann mit dem entsprechenden Mannschaftstrikot mit der richtigen Nummer auf dem Rücken umher. Und sie träumen davon, einmal genau so zu werden wie ihr Idol. Eigentlich wäre genau dies die richtige Einstellung von uns gegenüber Jesus. Nur Jesus ist mehr als ein Fußballstar. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Menschensohn. Er ist unser Fürsprecher, der sich Tag und Nacht für uns einsetzt. Er ist unser Erlöser, unser Schöpfer. Jesus ist Gott. Und Jesus hat auch über sich selber gesagt, er sei der gute Hirte. Wenn Jesus der gute Hirte ist, dann sind alle, die ihm nachfolgen, seine Schafe. ein Schaf ist nicht gerade ein sehr heroisches Tier. Ich kenne keine Herrscherfamilie, die ausgerechnet das Schaf als Familienwappen gewählt hat. Also wenn schon, dann ein Löwe oder ein Einhorn oder ein Adler. Das Schaf ist eher als ein einfältiges, hilfsbedürftiges, aber durchaus liebenswertes Tier bekannt. Und das Schaf ist wie kaum ein anderes Tier auf einen guten Hirten angewiesen, sonst geht es ihm schlecht. Ein Schaf hat eine kleine Welt. Es sieht nur ungefähr 10 Meter weit scharf. Es frisst alles und kann selber nicht unterscheiden zwischen den guten, gesunden Gräsern und den giftigen Pflanzen. Der Hirte muss zuerst die giftigen Pflanzen von der Weide entfernen, bevor er seine Schafe dort weiden lassen kann. Sonst werden sie krank. Die Schafe sind auch voll darauf angewiesen, dass die Hirte sie vor allen möglichen Gefahren schützt. Sie selber können sich nicht schützen vor den wilden Tieren. Und sie sind auch sehr schreckhaft. Die Schafe sind auch sehr empfindlich gegenüber Ungeziefern. Der Hirte muss gut darauf aufpassen, dass er sie freihalten kann vor Mücken, vor Fliegen und anderen Schmarotzern, sonst drehen die durch und werden krank. Weiter sind die Schafe auch recht eigenwillig und haben noch oft Spannungen untereinander. Sie können sich auch voll vergessen und entfernen sich einfach von der Herde so weit, bis sie nicht mehr wissen, wo sie sind. Also wenn der Hirte nicht aufpasst, gehen ihm so Schafe verloren. Ich glaube, ein Schafhirt, der seine Arbeit gut machen will, der braucht sehr viel Ausdauer, Nerven, Geduld und sehr viel Liebe für diese Tiere. Aber wenn sich ein Schaf von seinem Hirten hüten lässt und pflegen lässt, sich ihm voll anvertraut, dann entwickelt sich ein Schaf optimal. Es ist kein Zufall, wenn wir Menschen in der Bibel mit Schafen verglichen werden, weil der Charakter eines Menschen gleicht verblüffend dem Charakter eines Schafes. Und so wie das Schaf auf einen guten Hirten angewiesen ist, wenn es ihm gut gehen soll, so sind auch wir Menschen auf einen guten Hirten angewiesen. Und einen besseren als den, der sich uns als guter Hirte anbietet, gibt es ja gar nicht. Jesus, der gute Hirte, er hat bewiesen, dass er uns Menschen unendlich liebt. Und das hat er bewiesen, als er sein Leben für uns hergegeben hat. Und vergessen wir nicht, wer Jesus ist. Er kommt nicht aus dieser Welt. Er steht über der Schöpfung. Und eher so steht es in der Bibel, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und darum können wir sicher sein, dass wir unter seinem Schutz am besten aufgehoben sind. Jesus weiß auch besser, was uns Menschen gut tut und was uns schadet. Schließlich kennt er uns als unser Schöpfer besser als wir uns selber. Und darum lohnt es sich, auf ihn zu hören, sich nach ihm auszurichten und sich von ihm hüten zu lassen. Wer in einer so engen Gemeinschaft mit Jesus leben möchte, dem wird es immer wichtiger, auch so zu leben, dass er sich für Jesus nützlich machen kann mit seinen Begabungen. Es würde ihm selber wehtun, wenn er mit seinem Verhalten Jesus enttäuschen würde. Das geht so weit, dass er es gar nicht mehr fertig bringt, etwas zu tun, von dem er ganz genau weiß, dass Jesus sich daran stören würde und ihn traurig machen würde. Anfangsjahr waren meine Frau und ich bei einem befreundeten, gläubigen Ehepaar zu Besuch. Er reist viel durch Europa mit dem Auto und er weiß darum sehr genau, wie es an der Grenze so läuft. Er sieht harmlos aus, hat auch kein auffälliges Auto und darum wird er an der Grenze praktisch nie kontrolliert. Und darum könnte er eigentlich jedes Mal, wenn er aus dem Ausland zurückkommt, irgendetwas über die Grenze schmuggeln. Als wir darauf zu sprechen kamen, hat seine Frau ganz bestimmt gesagt, dies könnte mein Mann gar nicht. Etwas über die Grenze schmuggeln, das würde er gar nicht fertigbringen. Seine Beziehung zu Jesus würde das gar nicht zulassen. Versteht ihr? Genau hier passiert es. Wenn wir in einer so engen persönlichen Beziehung mit Jesus leben, dann sind wir von seiner Art so geprägt, dass wir gar nicht anders können, als uns nach seinen Geboten auszurichten. Und dann hat das überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern mit der Nähe zu Jesus. Schauen wir uns einmal einen Kantonspolizisten näher an. Ein Kantonspolizist, der legt einen Eid ab auf die Kantonsverfassung. Also bei der Vereidigung muss er schwören, dass er gewillt ist, die verfassungsmäßigen Gesetze im Kanton einzuhalten. Und das gilt nicht nur dann, wenn er in der Uniform Dienst tut. Ein Polizist, der in seiner Freizeit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt, ist auf die Länge in diesem Beruf nicht tragbar. Das geht nicht. Von ihm wird verlangt, dass er sich im Dienst und auch als Privatperson an die Gesetze hält. Jetzt, wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, der legt keinen Eid ab. Er geht in der Beziehung zu Jesus sogar noch einen Schritt weiter, weil wer gläubig ist, liefert sein ganzes Leben mit Haut und Haar Jesus aus. Sein ganzes Leben liegt in der Hand von Jesus. Jetzt, wer behauptet, er kenne Jesus und nicht nach seinen Geboten leben möchte, sei ein Lügner, schreibt Jesus hier in diesem Brief, im Vers 4. Der beweise, dass er Jesus eigentlich gar nicht richtig kenne. Das ist das, was dieser Vers 4 im Predigttext aussagt. So wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, hat er ihnen nicht das Leben einschränken wollen. Die Gebote von Jesus sind als Lebenshilfe gedacht, als Leitplanken für ein fruchtbares und friedliches Zusammenleben. Und als moderne Menschen müssen wir aufpassen, dass wir nicht gewisse Leitplanken einfach so aus der Bibel streichen möchten, nur weil wir das heute etwas anders sehen. Zum Beispiel, Jesus hat eine ganz klare Meinung ausgesprochen gegen jede sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Da können wir nicht einfach darüber hinwegsehen, weil wir das in unserem liberalen Land halt etwas anders sehen heute. Oder auch über das Lügen und Betrügen hat sich Jesus ganz klar ausgedrückt. Da liegt es nicht drin, dass wir beim Ausfüllen der Steuererklärung etwas mogeln, weil das ja alle anderen auch machen. Das spricht Johannes an, wenn er schreibt, dass jemand ein Lügner sei, wenn er sagt, er kenne Jesus, aber seine Gebote gar nicht einhalten möchte. Passen wir auf, dass wir uns nicht als Kinder Gottes ausgeben, wenn wir uns mit voller Absicht über seine Gebote hinwegsetzen. Aber verlangt denn Johannes von uns, dass wir alle sündenfrei sollten leben können? Nein, eindeutig nicht. Ein paar Verse vor unserem Predigttext, im ersten Kapitel, Vers 8, spricht er die Sünde an. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also Johannes kennt uns Menschen ganz genau, er weiß, wie wir funktionieren. Wir Menschen, auch wenn wir gläubig sind, wir sind alles andere als perfekt. Und darum passiert es immer wieder, dass wir schuldig werden an unseren Mitmenschen und gleichzeitig auch an Gott. Das sind Sünden, die uns einfach so passieren, weil wir Menschen sind. Aber wenn es wieder einmal passiert, dass wir in die Sündenfalle getrampt sind, dann sollen wir auch dazu stehen und es als Sünde bekennen. Und dazu schreibt er im nächsten Vers: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wichtig ist, dass unsere Beziehung zu Gott und Jesus nicht durch solche Sünden belastet werden. Und darum sollen wir alles, was da schiefgelaufen ist, auch sofort wieder in Ordnung bringen, indem wir es bekennen und auch um Vergebung bitten. Und jetzt im Predigttext In Vers 5 schreibt Johannes: Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Statt Gebot schreibt Johannes hier in diesem Vers vom Wort. Und wenn es vom Wort die Rede ist, dann finde ich, ist das noch allumfassend, als wenn vom Gebot gesprochen wird. Und wir bringen das weniger in Zusammenhang mit Gesetzlichkeit. Was bedeutet da das Wort einhalten? Mit dem Ausdruck Wort ist das Wort gemeint, wie es in der Bibel steht. Die ganze Bibel ist ja das Wort Gottes. Und in diesem Buch teilt Gott uns mit, was ihm wichtig ist und was gilt. Wenn wir das Wort einhalten, dann setzt das voraus, dass wir das Wort, also die Bibel, lesen und einigermaßen kennen. Und dass wir uns an das halten, was Gott uns in der Bibel mitteilt. Dass wir sein Wort als Wegweiser für unseren Lebensweg akzeptieren. Und das hat dann nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern vielmehr mit der Liebe zu Gott. Unser Liebeswille zu Gott führt dann dazu, dass unser Leben mit den Geboten Gottes immer mehr und mehr übereinstimmt. Das ist das, was Johannes in diesem Vers als die vollkommene Liebesbeziehung zu Gott bezeichnet. Und daran können wir sehen, dass wir in einer so innigen Beziehung zu Gott stehen, dass wir sagen können, wir seien in ihm. Und das ist genau das, was Jesus schon seinen Jüngern versprochen und angekündigt hat, in der Sicht auf Pfingsten. Da steht im Johannes 14, Vers 20, wo steht: An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir und ich in euch bin. Diese Verheißung gilt allen, die an Jesus glauben. Jesus bietet uns so eine innige, vertraute Beziehung an, wie sie inniger gar nicht möglich ist. Die Gemeinschaft ist durch den Heiligen Geist so nahe, dass dann Jesus in uns lebt und wir in ihm leben. Das können wir wörtlich nehmen. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Eine WG mit Gott. Und da wird es doch klar, dass diese Gemeinschaft gestört wäre, wenn wir bewusst in unserem Leben etwas dulden würden, von dem wir ganz genau wissen, dass Jesus nicht einverstanden ist damit. Und darum auch dieser Vers 6 in unserem Predigttext, der uns auch gleich etwas überfordert. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das könnte uns etwas erschrecken, oder? Das ist sehr anspruchsvoll, weil kein Mensch so leben kann, wie Jesus gelebt hat. Das verlangt auch niemand, auch Johannes nicht. Wir müssen das so verstehen. Solange wir als Mensch auf dieser Erde leben, wird es uns immer wieder passieren, dass wir untereinander schuldig werden und auch gleichzeitig gegenüber Jesus. Aber dann sollen wir auch dazu stehen, es bekennen und die Sache gleich wieder in Ordnung bringen. Aber wenn wir in Jesus bleiben wollen, dann sollen wir unsere Gemeinschaft mit ihm nicht dadurch trüben, dass wir uns mit unserem Lebensstil immer weiter von Jesus wegbewegen. Wenn Jesus uns einen Weg weist, dann sollen wir nicht extra einen anderen Weg einschlagen. Sonst sind wir einfach unglaubwürdig, wenn wir sagen, dass wir in ihm bleiben wollen. Ein Schaf, das vom guten Hirten gehütet wird, macht Erfahrungen, auf die es nie mehr verzichten möchte. So ein Schaf muss man nicht zwingen, seinem Hirten nachzufolgen. Es weiß ganz genau, dass es bei keinem anderen Hirten besser aufgehoben wäre. Und das gilt doch auch für uns, wenn wir Jesus als unseren guten Hirten erkannt haben. Bei niemand anderem könnten wir es besser haben, als in dieser liebevollen, innigen Gemeinschaft mit Jesus. Und diese gelebte Gemeinschaft mit Jesus wird uns zur Heilsgewissheit. Johannes schreibt im gleichen Brief, aber Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist die kürzeste Fassung des Evangeliums. Und jetzt im nächsten Vers schreibt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wir haben uns am Anfang der Predigt gefragt, ob es so etwas gibt wie Heilsgewissheit, ob man das wirklich wissen könne. Ja, es gibt tatsächlich diese Heilsgewissheit. Der Heilige Geist ist es, der uns bestätigt, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in dieser innigen, nahen Gemeinschaft leben. Und spätestens jetzt merken wir, dass es gar nicht unser Verdienst ist, wenn uns etwas daran gelegen ist, nach den Geboten von Jesus zu leben. Es hat auch nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das Bedürfnis, nach dem Liebesgebot von Jesus zu leben, kommt aus dieser innigen Gemeinschaft, wenn er in uns ist und wir in ihm sind. Und das ist das Wirken Gottes, das Wirken von Jesus Christus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, es ist auf der einen Seite ein grosses Geheimnis, auf der anderen Seite, es ist Gnade und Liebe, dass du den himmlischen Ort verlassen hast und zu uns auf die sündige Welt abgestiegen bist. Du hast aus Liebe zu uns da. Und Herr, diese Liebe, die darf in uns innen wirken. Wir können die Liebe einfach empfangen. Wir können sie entgegennehmen und uns ja, auch erfüllen lassen mit dieser Liebe. Bitte hilf uns doch, dass wir uns ganz dir angeben, dass wir die innigste Beziehung, die du uns anbietest, auch wirklich annehmen. Und es ist eine gewaltige Vorstellung, wenn du sagst, du lebst in uns drin. Wir dürfen in dir sein. Herr, du sagst es und darum ist das Tatsache. Und ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass wir das begreifen. Und dass wir mit dem rechnen. Und dass uns das verändert. Dass wir immer mehr so leben können, wie es eigentlich deinen Vorstellungen entspricht. Und Herr, hilf uns, dass wir einfach die Gewissheit dürfen haben, aus dem, was in unserem Inneren passiert, in dem, was wir sehen, wie du uns veränderst im Verlauf unseres Glaubenslebens, dass wir die Gewissheit dürfen haben. Herr, du bist Gott, du bist Erlöser und du bist unser guter Hirte. Und dafür werden wir dir dankbar sein und dich loben und preisen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, so wie du verdienst. Amen.